Herzlich willkommen heute hier in München. Es ist toll, dass Sie es so kurzfristig eingerichtet haben. Herzlich willkommen auch zu den Kollegen, die wir über Telefon zugeschaltet haben, in deutsch und englischer Sprache. Tja, also 2 Wochen sind etwa vergangen. Unsere Vorstandsmitglieder Dr. Till Reuter und Peter Mohnen haben sich Gedanken gemacht, haben das Angebot von Midea geprüft und wollen Ihnen jetzt heute einige Details zur Investorenvereinbarung und zur Stellungnahme darlegen. Ich würde dann gleich das Wort an Till Reuter übergeben. Können Fragen gestellt werden. Da wäre es wichtig, dass Sie Ihren Namen und Ihr Medium deutlich ins Mikrofon sprechen. Und es werden auch Fragen dann noch von den telefonischen Teilnehmern reingeholt. Wir würden erst die Deutschen, dann die Englischen nehmen. Ich erkläre das nachher nochmal, dass wir da auch vom Ablauf her das gut hinkriegen und alle Fragen beantworten können. Dann übergebe ich das Wort.
Danke, Katrin, auch und von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz und vielen Dank, dass Sie so kurzfristig hier nach München gekommen sind. Ich begrüße natürlich auch die Kollegen am Telefon zu unserer Pressekonferenz. Wir haben für KUKA viel erreicht in den letzten Wochen. Ich glaube, das ist wichtig und dazu möchten wir Sie gerne informieren. Peter und Mohnen und ich hatten letzten 6 Wochen sehr arbeitsreiche Wochen und wie Sie wissen, hat Midea vor 2 Wochen das angekündigte Angebot auch dann vorgelegt und die Zeit haben wir intensiv genutzt, um das Angebot zu prüfen und natürlich mit Midea hier verhandelt, um letztlich die Absichtserklärung in konkrete und umsetzbare Themen für uns und für unsere Aktionäre und für unsere Mitarbeiter umzusetzen. Wir haben einen attraktiven Preis für unsere Aktionäre und die Absichtserklärung reichten uns nicht aus. Deswegen haben wir uns in der Investorenvereinbarung genau darum bemüht, diese Absichtserklärung in konkrete Themen, in konkrete rechtlich bindende Schritte und zwar bis Ende 2023 festzulegen. Ich habe ganz wichtig, die Laufzeit bis 2023, also 7,5 Jahre, das geht weit über das übliche Maß von 3 bis 5 Jahren hinaus. Und das zeigt auch das Commitment von Midea zu KUKA, dass wir langfristig orientiert unterwegs sind. Zusätzlich zur Investorenvereinbarung haben wir als Vorstand gestern Abend gemeinsam mit dem Aufsichtsrat unsere begründete Stellungnahme veröffentlicht. Dazu werden wir auch was sagen. Und wir kommen gemeinsam mit dem Aufsichtsrat nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass der angebotene Preis von 115 Euro pro Aktie angemessen und fair ist. Das Angebot ist aus unserer Sicht, das heißt des Unternehmens, der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter, fair. Wir begrüßen die vereinbarten Zusagen und empfehlen daher unseren Aktionärinnen und Aktionären, das Angebot anzunehmen. Auch dazu werde ich Ihnen noch mehr sagen. Die Partnerschaft mit Midea unterstützt uns in unserer Wachstumsstrategie und hier gerade insbesondere die Verbesserung des Marktzugangs in China. China ist der größte Markt, China wird weiter wachsen, China wird für die Robotik entscheidend sein. Der weitere Ausbau von Industrie 4.0, hier sehen wir in der Zukunft, dass wir weiter investieren müssen. Hier geht es darum, mit neuen Partnerschaften in Industrie 4.0 zu wachsen. Das neue Feld Service-Robotik, auch hierzu werde ich Ihnen was berichten. Hier sehen wir ein Potenzial, neben der Industrie-Robotik auch die Service-Robotik nach vorne zu bringen und natürlich auch das Logistikgeschäft. Hier hatten wir ja vor 2 Jahren die Swisslog gekauft, sehen wir die Weiterentwicklung des Logistikgeschäfts, großes Potenzial, auch gerade in China. Wir wollen Ihnen jetzt zunächst die wesentlichen Eckpunkte der Investorenvereinbarung vorstellen, dann die begründete Stellungnahme und dann natürlich hier zum Thema Strategie. Bei der Investorenvereinbarung sehen Sie, dass wir hier nichts ausgelassen haben. Das ist ein Überblick und wichtig sind hier, wir haben uns um viele Themen bemüht, von der Strategie über die Corporate Governance bis zu, ganz wichtig für uns, gerade in Augsburg, Standort- und Beschäftigungsgarantie. Aber das würde ich Ihnen gerne details sagen. Sie sehen hier umfassende rechtlich bindende Regelung für die nächsten 7,5 Jahre, für KUKA, für unsere Mitarbeiter und für den Standort. Zu den Details. Wir haben eine Strategie. Die Strategie bis 2020 haben wir vor einem Jahr vorgestellt als KUKA Wachstumsstrategie 2020. Wir haben ihn präsentiert und haben hier bestimmte Themen in den Vordergrund gestellt. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir hier in China wachsen. Wir wollen weiter in Forschung und Entwicklung investieren. Wir haben bereits heute ca. 500 Entwickler. Die Zahl bis 2020 auf ca. 1000 Entwickler. Wir werden uns in den Bereichen, wir haben heute sehr stark im Bereich Hardware und Software. Wir werden mehr in den Bereich Software-IT gehen. Diese Strategie ist wichtig, dass wir gerade bei 4.0 auch unsere Weichen richtig stellen. Wir wollen das Geschäft in China ausbauen. Ich glaube, hier geht es darum, dass wir weiter Marktanteile in China gewinnen und natürlich der Bereich Logistik, der zugekaufte Swisslog-Bereich, dass wir hier die Potenziale heben für unsere Wachstumsstrategie, dass wir im Bereich Logistik, heute ist Logistik gesamt ca. 600 Millionen, dass wir hier auch die 1 Milliarde in den nächsten Jahren knacken können. Neben der Wachstumsstrategie und der zukünftigen Marktchancen, ich gehe darauf nochmal später ein, ist es uns auch natürlich wichtig, dass wir das KUKA unabhängig bleibt. Was heißt das? Der Vorstand bleibt unabhängig und Midea wird im Aufsichtsrat angemessen vertreten sein. Das heißt, das Team, das Sie hier sehen, Peter, Mohn und ich, wir bleiben das Team, wir sind das Team, das KUKA auch in die Zukunft führt. Und bei allen Verhandlungen ist es ganz wichtig, wir können ja Themen festschreiben. Wichtig ist es für uns beide, dass wir die richtigen Kollegen, die richtigen Mitarbeiter in Entwicklung haben, die richtigen Mitarbeiter im Vertrieb haben, die richtigen Mitarbeiter haben, um die KUKA nach vorne zu entwickeln. Und hier das Team, das die Basis geschaffen hat in den letzten Jahren, wird auch das Team sein, das die KUKA in die Zukunft führt. Wir handeln weiter unabhängig. Das ist üblich für einen Vorstand. Der Vorstand ist nicht weisungsgebunden. Das heißt, hier der Vorstand in der Form, wie Sie ihn heute sehen, ist der Vorstand, der die KUKA nach vorne treibt. Der Aufsichtsrat bleibt in der Form bestehen. Wir haben 12 Mitglieder und jeweils Kapitalseite und Arbeitnehmerlage. Das ist eigentlich nur eine rechtliche Wiederholung. Und Midea möchte entsprechend ihrer Beteiligungsstruktur, Beteiligungsverhältnisse vertreten sein. Wichtiger Zusatz, Midea erkennt an, dass eine angemessene Zahl von unabhängigen Mitgliedern, das heißt nicht von Aktionären gebundene Mitglieder, dem Aufsichtsrat angehören sollen. Und hier haben wir gesagt, dass gegebenenfalls jemand von der Kundenseite oder aus der Forschung und Entwicklung auch in dem Aufsichtsrat vertreten sein soll. Ich glaube, auch hier ein Bekenntnis, dass wir hier eine effiziente Aufsichtsratarbeit fortsetzen können. Im nächsten Chart sehen wir, KUKA bleibt ein unabhängiges Unternehmen. Midea strebt keinen Beherrschungsvertrag an. Damit bleibt KUKA ein unabhängiges Unternehmen. An der Börsennotierung ändert sich nichts, ebenso wenig, und das ist ganz wichtig, die Dividendenpolitik. Wir haben in der Vergangenheit oft über Dividendenpolitik gesprochen und wir haben eine Politik gewählt gehabt, dass wir die Aktionäre am Erfolg beteiligen, aber gleichfalls oder in einem größeren Maß auch in unsere Forschung und Entwicklung investieren. Wir haben Dividendenpolitik angepasst, das heißt, wir sind gewachsen von 20 Cent auf 50 Cent in diesem Jahr. Aber wichtig war immer, dass wir unsere Forschung- und Entwicklungsaktivitäten nach vorn treiben könnten und hier entsprechend weiter investieren in die Zukunft. Für uns wichtig, und die Kollegen, die KUKA schon lange kennen aus 2009, es war immer wieder diskutiert, die Aufteilung der KUKA. Midea steht zu One KUKA, wie wir heute sind. KUKA im Verbund von Produktgeschäft in der Robotik, Anlagenbaugeschäft in der Systems, Logistikgeschäft, diese Verbindung von KUKA wird auch entsprechend da insofern garantiert, dass Verkäufe und Aufteilung von KUKA ausgeschlossen sind. Ebenfalls, was wir begrüßen, ist die diversifizierte Aktionärsbasis. Wir haben ja jetzt die Investorenvereinbarung geschlossen, wir haben eine Stellungnahme abgegeben. Jetzt müssen die Aktionäre entscheiden, ob sie in welcher Form sie das Angebot annehmen. Ich glaube, hier ist Midea auch aufgeschlossen, wenn Großaktionäre erhalten bleiben und wir hier letztlich eine diversifizierte Aktionärsbasis mit bedeutendem Streubesitz haben. Das wird aber letztlich von der Annahme des Angebots abhängen. Nächsten Punkt, nächste Seite haben wir das Thema Geschäftsdaten. Wie wollen wir weiterarbeiten? Im Grunde genommen geht es darum, dass KUKA wie bisher weiterarbeiten kann und dass wir alle Standards, die wir heute schon einhalten werden, dass wir uns mit Industrie 4.0 verändern, dass wir aber vor einem Zugriff geschützt werden. Und deswegen haben wir hier einen besonderen Wert darauf gelegt, dass wir bei dem Thema 4.0 die Datensicherheit bereits heute in einem Eckpunktepapier festgehalten haben, vertraglich bindend. Das muss jetzt ausgestaltet werden. Wichtig ist nur, dass wir hier alle KUKA-Standards, die wir bisher haben, weiter fortführen können. Wir lassen uns sogar daran prüfen, über ein Überwachungssystem. Aber wichtig ist einfach, KUKA kann sich bei dem Thema Daten wie bisher bewegen. Wir haben keinen Zugriff beziehungsweise es gibt keinen Zugriff von Aktionären, wie es bisher denn auch nicht gab. Und das haben wir gesondert geregelt, weil das Thema Daten im Kontext von Industrie 4.0 immer wichtiger wird und wir entsprechend diesem Bereich auch weiter wachsen möchten und müssen. Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass wir neben dem Produkt im Roboterbereich, im Anlagenbaubereich, im Lösungsbereich auch bei Industrie 4.0 ein Champion werden können, der auf Basis von Daten neue Geschäftsmodelle entwickelt. Neben den Kundendaten, die dem Peter Mohn und mir sehr, sehr wichtig sind und natürlich dem Aktien, dem Kaufspreis, der zu den Peter Mohn noch was sagen wird, ist uns der nächste Punkt sehr, sehr wichtig. Die Sicherheit für unsere Mitarbeiter, für unsere Kollegen und die langfristige Sicherheit des Standortes. Ich glaube, hier haben wir mit den 7,5 Jahren eine langfristige Vereinbarung mit der getroffen. Eine langfristige Vereinbarung, eine außergewöhnlich lange Laufzeit, wo alle Standorte erhalten bleiben und alle Mitarbeiter ihre Jobs behalten. Natürlich sind Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, daran ändert sich nichts. Das muss nur noch festgeschrieben werden, das ist so qua Gesetz. Wir können in Forschung und Entwicklung in den Standort investieren. Und ich glaube, damit haben wir es geschafft, dass wir langfristig, gerade auch in Augsburg, in den deutschen Standorten, langfristig Sicherheit haben, dass unsere Mitarbeiter und Kollegen genauso weitermachen können wie bisher. Es ändert sich für Mitarbeiter gar nichts. Die Mitarbeiter sind wie im letzten Jahr auch und wie in den letzten 6 Jahren gemeinsam mit Peter Mohn und mir. Wir machen das Beste für KUKA. Wir entwickeln neue Produkte. Wir sind nah am Kunden. Und dieser Erfolg der Vergangenheit hat auch dazu geführt, dass wir hier 7,5 Jahre Sicherheit haben, wo unsere Mitarbeiter genau das machen, was sie bisher gemacht haben, nämlich das Beste für KUKA. Aufgrund dieser Verpflichtungen und aufgrund, die in die Investorenvereinbarung geflossen sind, haben wir im Aufsichtsrat und Vorstand diskutiert und haben uns darauf geeinigt, dass wir gemeinsam dieses Angebot und die Annahme des Angebots empfehlen. Neben der Investorenvereinbarung, die genau die Themen regelt, Standortsicherheit, Entwicklung, Investitionen in Forschung, Entwicklung, Hilfe bei der Strategie in China, haben wir natürlich auch das Angebot aus finanzieller Sicht bewertet. Wir haben hierzu Fairness Opinion von 4 Banken erhalten. 2 Banken waren die beratenden Banken, deswegen noch 2 Extra-Banken, die sogenannten unabhängigen Banken. Und alle sind zu dem Schluss gekommen, dass das Angebot von 115 Euro pro Aktie aus finanzieller Sicht angemessen ist. Das eingeschlossen, letztlich die Commitments zum Standort, die Commitments zu den Mitarbeitern, die Unterstützung der Strategie langfristig und der Preis, haben wir nach sorgfältiger Prüfung und Bewertung im Vorstand als auch im Aufsichtsrat sind wir zum Schluss gekommen, dass das Angebot im Sinne des Unternehmens, unserer Aktionäre, unserer Geschäftspartner und unserer Mitarbeiter fair ist und dass wir die Annahme, dass wir den Aktionären empfehlen, das Angebot anzunehmen. Lassen Sie mich auch persönlich sagen, ich glaube, wir hatten viele Diskussionen in den letzten Wochen. Wir haben sehr früh begonnen, auch in der Hauptversammlung, das Thema öffentlich und offen zu diskutieren und zu besprechen. Und ich halte auch selbst Aktien. Ich habe mich entschlossen, 50% meiner Aktien anzudienen. Nicht 100%. Ich persönlich werde 50% andienen und will auch gerne sagen, warum. Auf der einen Seite finde ich das Angebot natürlich attraktiv. Andererseits glaube ich auch an das Wachstumspotenzial der KUKA. Gerade auch in dieser neuen Konstellation. Deshalb habe ich mich entschieden, 50% anzudienen und 50% zu behalten. Jetzt kommen wir zu Prämie, zur Prämie und Peter Mohn wird zur Prämie etwas sagen.
Ja, Thiel Reuter hat gesagt, es liegt ein attraktives Angebot vor. Sie sehen hier auf dem Chart einige Vergleichspunkte. Anfang Februar, am 3. Februar, hat Medea veröffentlicht, dass sie ein 10%-Paket an KUKA halten und dieses auch weiter aufstocken wollen. Nimmt man den Schlusskurs, den unbeeinflussten Schlusskurs am Tag davor, der bei 72,05 Euro lag, so beträgt die Prämie ungefähr 60%. gegenüber dem Schlusskurs vom 17. Mai. Das war der Tag vor der Angebotsankündigung durch Midea, liegt die Prämie, also der Preis von 115 Euro, immer noch 36% über dem Aktienkurs von damals. Zu diesem Zeitpunkt lag der Analystenkonsens bei 77,48 Euro. Das Angebot liegt nahezu 50% über dem Analystenkonsens an diesem Zeitpunkt. Wie geht es nun weiter mit dem Angebot? Die reguläre Annahmefrist endet am 15. Juli. Ein paar Tage später wissen wir dann das Ergebnis. Hält Midea mehr als 30% der Anteile zu diesem Zeitpunkt, schließt sich eine gesetzliche weitere Annahmefrist an, die 14 Tage dauert und bis zum 3. August dann befristet ist. Man nennt sie auch die Zaunkönigsfrist. Ein paar Tage danach werden wir dann die finale Annahmequote und den Anteil, den Midea an KUKA hält, wissen. Bis zum Closing wird es dann sicher noch einige Monate dauern, denn bis zum Closing sind laut Übernahmeangebot einige Bedingungen zu erfüllen. Die wesentlichen Bedingungen sind zum einen kartellrechtliche Genehmigungen, aber auch weitere regulatorische Freigaben, die Midea dann in diesem Zeitraum parallel beantragen wird. Zum Beispiel ist da auch in den USA die CFIUS-Freigabe dabei. Der Zeitpunkt, zu dem Midea glaubt, spätestens alle Bedingungen erfüllt zu haben, ist der 31. März 2017. Dann wird das Angebot vollzogen sein. Man nennt diesen Tag auch das Long-Stop-Date. Bevor ich nun zurückgebe an Till Reuter und er einen Ausblick in die Zukunft machen wird, erlauben Sie mir einen kurzen Blick zurück. Die Historie, wie sich die KUKA-Aktie in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir haben hier den Startpunkt von Till Reuter als CEO bei KUKA gewählt, den 1. Oktober 2009. Über den Zeitraum von nahezu 7 Jahren hat sich die KUKA-Aktie ungefähr verzehnfacht. Demgegenüber steht eine Entwicklung des MDAXes von ungefähr plus 200%. Die Outperformance von KUKA gegenüber dem Index startete 2012, wie man erkennen kann. Ich denke, alle KUKAner können ein wenig stolz sein auf diese Kursentwicklung. Wollen wir aber nicht nur zurückschauen, sondern auch in die Zukunft. Auch in Zukunft haben wir mit KUKA Großes vor. Und damit gebe ich zurück an Till Reuter, der den Ausblick Ihnen erläutern wird.
Danke, Peter. Auch der Rückblick gemeinsam mit dem Team bei KUKA ist es eine tolle Entwicklung. Erst wegen auch, weil wir die Mitarbeiteranzahl, die Entwicklung im Bereich Forschung und Entwicklung uns verstärkt haben und dass wir die Robotik nach vorne hin angehen können. Jetzt geht es zur Zukunft. Wie wollen wir weiter wachsen und wie können wir auch gemeinsam mit Midea in unserer Aktionärstruktur weiter wachsen? Die Themen, wie wir wachsen wollen, von 3 Milliarden auf 4 bis 4,5 Milliarden, haben wir 2014 vorgestellt. Damals war die Zahl links noch 2 Milliarden. Durch den Zukauf von Swisslog und das Wachstum in 2014 kam bereits auf 3 Milliarden. Sie sehen die verschiedenen Themen, auf die ich gerne eingehe. Natürlich das Thema Märkte, Regionen. Wir haben heute bereits 1 Milliarde Umsatz in den USA. Wir haben knapp 500 Millionen in China. China wird für uns im Robotikbereich, im Anlagenbaubereich, im Bereich Consumer-Robotik einer von den Märkten sein, wo wir wesentlich wachsen wollen. Und Sie kennen die Zahl von 1 Milliarde bis 2020. Ich denke, dass wir hier das gut erreichen werden bis 2020 mit der Hilfe von Midea versuchen wir es natürlich früher zu erreichen. Zweiter Bereich, KUKA Industries. Wir haben vor Jahren KUKA Industries gegründet, die Verbindung aus Teilen von der Systems gemeinsam mit Reis Robotik, ein Zukauf aus 2013. Hier fokussieren wir neben dem Produktgeschäft auf kleinere Lösungen. Sie wissen, im Anlagenbau haben wir große Lösungen, die Sie gerade aus dem Automotive- und Aerospace-Bereich kennen. Im Bereich KUKA Industries fokussieren wir auf standardisierte Kundenlösungen, die wir dann in Vielzahl im Markt vertreiben können und die auch teilweise in Anlagen dann vertreten sein können. Wir haben das Thema Logistik, E-Commerce, das ich nochmal eingehen werde. Hier sehen wir Riesenchancen für die Zukunft. Sie haben auch gesehen, in den letzten Wochen einige Zukäufe im Bereich Logistik, dass wir die Verbindung von Produktion und Logistik als Riesenpotenzial sehen, hier zu automatisieren. Und wenn Sie in viele Werke gehen, sehen Sie, dass die Hauptlinie sehr, sehr automatisiert getaktet ist, die Zuführlinien Logistik noch ein großes Potenzial haben. Hier sehen wir auf der Industrieseite, aber auch im E-Commerce großes Potenzial. Und natürlich das Thema 4.0. 4.0 als große Chance, dass wir mit intelligenten Produkten, mit Robotern, mit AGVs, mit also Produkten, die kommunizieren können, die wissen, was für Tasks sie ausüben können, erfüllen können, angeschlossen sind und wir um diese Produkte unser Industrie 4.0 weiter ausbauen und in Zukunft mehr Softwaregeschäft haben wollen als in der Vergangenheit. Diese Punkte, gehe ich jetzt mal im Detail ein, und zwar als erste die Marktseite. China ist der am schnellsten wachsende Robotermarkt. Und wenn Sie vergleichen mit anderen Maschinenbauern in der Vergangenheit, und Sie gucken die Werkzeugmaschinenindustrie, die hat sich in diesem Bereich früher entwickelt als die Robotik und Werkzeugmaschinenbereich, und heute ein großer Prozentsatz bereits in China, und China ist dort der wesentliche Markt. Wir sehen Robotik die Entwicklung entsprechen und wir erwarten auch hier, dass in Zukunft dieser Markt für uns entscheidend sein wird. Der Markt ist entscheidend, weil wir sehen, dass aufgrund der steigenden Lohnkosten in China der Bereich der Automatisierung wichtig ist, um die Qualität der Produkte und um letztlich hier die sogenannte Workbench in China zu automatisieren und dort effizienter zu arbeiten. Wir haben in China, wir haben in Asien insgesamt 500 Millionen, in China allein 425 Millionen und das Ziel ist hier auf 1 Milliarde bis 2020 zu wachsen und wir sehen genau, dass wir hier natürlich, wir haben heute unter 10 Locations in China, also gerade Standorte, über die wir Roboter verkaufen. Natürlich werden wir hier unser Wachstum ordentlich ankurbeln, dass wir breiter aufgestellt sind. Wir sind wie viele andere Firmen sehr, sehr stark im Osten von China unterwegs. Hier sehen wir, dass wir mit dem Partner schneller wachsen können und entsprechend auch neue Märkte angehen können mit unserem Partner. Thema Industrie 4.0. Das zweite große Thema. Wir haben unsere Roboter, wir sind dabei, unsere Roboter intelligent zu machen. Das heißt, in der Vergangenheit wurden die Roboter, die Software wurde manuell abgedatet per Stick. In Zukunft wird Software runtergeladen, automatisch runtergeladen. Das Handy ist ein gutes Beispiel, wie es zukünftig auch in der Industrie laufen kann. Das Thema App Store für die Industrie. Hier arbeiten wir intensiv bei der KUKA. Und wir sehen, dass wir in diesem Bereich wesentlich weiter investieren, um alle unsere Produkte zu verbinden und auf Basis von den Daten unserer Produkte verschiedene neue Lösungen anzubieten. Was bedeutet das? In der Vergangenheit wurde oft nur der Roboter betrachtet. Heute betrachtet man Ökosysteme und diese Ökosysteme werden optimiert auf Basis von Daten. Hier sehen wir eine große Chance. Wir haben bereits Roboter gebaut, die sehen können. Das heißt, wir haben Kameras eingebaut. Wir haben Roboter, die fühlen können. Denken an LBR mit vielen Sensoren. Und wir haben auch Roboter zur Bewegung gebracht. Die sind mobil geworden. Sehen, fühlen und mobil sein. Es gibt viel mehr Daten. Diese Daten können wir ausnutzen, um neue Applikationen, neue Lösungen zu entwickeln. Was brauchen wir dafür? Wir müssen sehr stark in Forschung und Entwicklung investieren. Und genau hier sehen wir, dass wir den Weg fortsetzen können. Wir werden unsere Dividendenpolitik nicht anpassen müssen, sondern wir können hier weiter den Teil, den wir für die Entwicklung brauchen, investieren, um bei 4.0 die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Kollegen zu haben und auch in die neuen Lösungen vorzustoßen. Zum Bereich Logistik. Wir kennen alle die E-Commerce-Leger und wissen, dass hier natürlich viele, viele Schritte jeden Tag gelaufen werden. Wir sehen, dass wir in diesen Legern ein hohes Automatisierungspotenzial haben. Teilweise werden hier 7 bis 10 Kilometer pro Tag in einem Lager zurückgelegt. Das sind ganz klar Möglichkeiten, wie wir mit mobilen Plattformen, mit Robotik gemeinsam, also Plattform, Mobilität und Manipulation gemeinsam hier in den Warenlagern automatisieren können. Das war auch der Grund, weshalb wir bereits vor 2 Jahren die Swisslog gekauft haben und die Swisslog in die KUKA integriert haben. Produktion und Logistik vereinen sich bei der KUKA und wir können Kunden aus einer Hand Lösungen anbieten, weil oft auch, wenn die Logistik sich ändert, die Produktion sich ebenfalls ändert, verlagert wird und hier können wir aus einer Hand anbieten. Bezüglich Midea heißt das, wer Kühlschränke, Klimaanlagen verkauft, braucht auch eine ausgefeilte Logistik. Midea hat über 150 Logistikzentren in China und hier wird Midea in Zukunft KUKA als bevorzugten Ausrüster einsetzen und hier erwarten wir Umsatzpotenzial in den nächsten Jahren in China, um entsprechend zu wachsen. Und das ist auch letztlich Fundament für unsere Wachstumsstrategie und untermauert unsere Wachstumsstrategie. Kommen wir zum nächsten Bereich, der Bereich Service Robotik und Channel Industry. In dem Bereich Channel Industry wissen Sie, als ich 2009 angefangen habe, war der Bereich Automotive circa 80%. Mir war es immer wichtig, wir wollen, KUKA möchte und KUKA will Nummer 1 im Bereich Automotive sein. Automotive wächst aber nur mit einstelligen Zahlen, quasi long term, und deswegen ist es uns wichtig gewesen, dass wir den Bereich allgemeine Industrie, Channel Industrie weiter ausbauen, dort Marktanteile gewinnen, und das haben wir heute erreicht. Wir wollen weiter Nummer 1 in Automotive sein, aber der Anteil Automotive liegt bei 50% und der Bereich Nicht-Automotive auch 50%. In diesem Bereich sehen wir höhere Wachstumschancen und glauben deshalb, dass wir hier weiter fokussieren müssen. Neben Bereich Channel Industrie gibt es den Bereich Service Robotik. Service Robotik ist jenseits der Industrie Möglichkeiten, wie wir die Robotik in unserem Umfeld etablieren können. Und genau hier gibt es die Möglichkeit, mit einem Hausgerätehersteller, der schon in Haushalten ist, und der Robotik neue Produkte zu entwickeln, die uns das Leben weiter erleichtern können, dass wir Robotik in der Produktion, im täglichen Leben, in der Arbeit haben, aber auch zu Hause. Und hier sehen wir einen Bereich, der komplementär zu unserem heutigen Geschäftsfeld ist und wo wir gemeinsam wachsen wollen und wo wir natürlich in den nächsten kommenden Monaten auch entsprechend in Diskussionen einsteigen und Optionen ausloten, wie das gehen kann. Ich glaube persönlich, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren Service-Roboter alle zu Hause haben und dass das Leben anders ausschauen wird als heute. Und deswegen sehen wir ein großes Potenzial, dieses Thema anzugehen, gemeinsam mit Midea. So ein paar Qualifikationen haben wir heute ja schon. Wenn Sie den LBR sehen, der kann schon Weißbier einschenken. Ich glaube, wir müssen da natürlich an weiteren Applikationen arbeiten. Aber der Bereich Consumer-Robotik, wir haben Beispiele gesehen, in dem Bereich Consumer, wenn Sie denken an bestimmte Kamerasysteme, die aus der Spielewelt kommen, die sind heute industrietauglich. Von daher sehen wir, der Bereich Consumer-Robotik wird ein Bereich sein, der eine eigene Geschwindigkeit hat, aber auch die Möglichkeit hat nachher, dass diese Produkte in der Industrie verwendet werden können, zum Vorteil unserer Kunden, weil die Consumer-Welt aufgrund der Stückzahlen, aufgrund der Möglichkeiten andere Preisdruck haben und wir deswegen hier komplementäre und gute Produkte haben, die wir dann auch in der Industrie verwenden können. Wenn wir jetzt all die Themen, die wir diskutiert haben, zusammenfassen, sehe ich, dass wir eigentlich alle gewonnen haben. Die KUKA hat gewonnen, die Mitarbeiter haben gewonnen und ich möchte das im Detail nochmal eingehen. Die KUKA hat gewonnen, weil wir die Wachstumsstrategie, die wir 2014 begonnen haben, die wird unterstützt und wir sind weiterhin auf dem Wachstumspfad und wir können weiter wachsen in neue Felder und in bestehenden Feldern stärker wachsen, weil Midea uns hier unterstützt. Unsere Mitarbeiter, und das ist mir ganz, ganz wichtig, unsere Mitarbeiter haben die Sicherheit am Standort und sie haben die Beschäftigungsgarantien bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein. Das war einer der Punkte, den Peter Mohl und mir einer der wichtigsten Punkte war. Wir haben eine hohe Prämie mit 115 Euro pro Aktie, aber die Mitarbeiter, dass wir hier weiterarbeiten können wie bisher und dass wir mit KUKA weiter wachsen können, mit der bestehenden Mannschaft, ist einer der Garanten für den zukünftigen Erfolg von KUKA. Den KUKA-Kunden kommt zugute, dass wir weiter in Forschung und Entwicklung investieren können und gleichzeitig die Daten hervorragend geschützt sind. Wir haben die Datenschutzvereinbarung in Eckpunkten bereits vorliegen. Wir werden daran weiterarbeiten. Wir bekommen mehr Möglichkeiten, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das heißt, die Vorteile unserer Forschung und Entwicklung fließen ein in unsere Produkte und damit haben die Kunden auch den Vorteil, dass sie von einer starken KUKA profitieren. Und natürlich unsere Aktionäre bekommen eine attraktive Prämie. Also Firma ein grüner Haken, die Firma, die Mitarbeiter, Kunden über die Entwicklung und Aktionäre profitieren von dem Angebot und deswegen ganz klar das Fazit, auch die Annahme oder die Empfehlung, das Angebot anzunehmen. Und Peter Mohn, ich bin jetzt gerne bereit, für Ihre Fragen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Genau. Bitte dann den Namen deutlich ins Mikrofon sprechen. Die Frau Fischer kommt gerne mit dem Mikrofon zu Ihnen. Vielleicht fangen wir einfach mal hier vorne an. Die Fragen aus den Calls nehmen wir dann nach den Präsenzfragen.
Gerhard Hickmann von der Zeitung Die Welt. Ich hätte 3 Fragen. Die erste Frage ist, wie ist die Kundenreaktion auf das Angebot von Midea? In der Langfassung von Ihrer Empfehlung ist zu lesen, dass der größte Teil der wichtigsten Kunden, dass Sie davon ausgehen, dass der größte Teil der wichtigsten Kunden dabei bleibt. Konkrete Frage, gibt es einen Kunden, der schon gesagt hat, wenn die Chinesen hier die Mehrheit oder einen maßgeblichen Anteil am Aktienkapital bekommt, werden wir nicht mehr mit KUKA zusammenarbeiten? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, in der Langfassung der Empfehlung ist davon die Rede, dass es kein Vertragsstrafeversprechen gibt. Ich bin zu wenig Experte, um das einzuschätzen, diese Information. Ist das üblich, dass es keine Vertragsstrafe gibt, wenn man verletzt, oder ist das ein Sonderfall? Und die dritte Frage, wie schätzen Sie die Reaktion aus den USA hinsichtlich hinsichtlich des Datentransfers, ITER-Rules und so weiter, wie schätzen Sie das ein? Ist das die größte Gefahr, dass es hier nochmal dass es nicht dazu kommt zum Closing?
Ich werde mal beginnen und wir haben dargestellt, dass die Kundenreaktion und natürlich war es unsere Aufgabe, auch in den letzten 6 Wochen mit allen Stakeholdern, insbesondere mit den Kunden, intensiv zu sprechen. Und unsere Kunden sind ja von dem Geschäftsprofil ähnlich wie wir. Wenn Sie heute schauen, unsere großen Kunden machen einen Großteil ihres Geschäfts derzeit in China. Von daher ist der chinesische Markt für alle sehr, sehr wichtig. Wir haben von keinem Kunden zu Ihrer Frage ein No. Natürlich müssen wir die Themen prüfen. Wir haben mit den wichtigsten Kunden gesprochen, aber was Sie gerade sagen, wir haben bisher von keinem Kunden ein No, dass er aufgrund von einer Veränderung der Aktionärsbasis mit uns nicht mehr arbeiten würde. Vertragsstrafeversprechen. Ich glaube, wir haben hier eine Vereinbarung getroffen, die über das Übliche hinausgeht. Wenn Sie bei der Laufzeit beginnen und auch bei den Verpflichtungen, die in der Investorenvereinbarung enthalten sind, gehen die weit über das Übliche hinaus. Und natürlich, es gilt ja deutsches Recht, die BGB-Regelungen gelten immer. Das heißt, Sie haben immer Strafe und hier auch die Vertragsstrafregelung aus dem Gesetz, die gelten unabhängig davon. Es gibt darüber hinaus halt keine speziellen oder spezifischen Regelungen, aber deutsches Recht gilt. Von daher, die Vereinbarung ist üblich, die geht eigentlich über das übliche Maß hinaus. Zu dem Thema USA, wir haben 2 Themen gesagt, einmal das Thema Datensicherheit, Datentransfer und das andere Thema die regulatorischen Themen. Zum Datentransfer muss ich sagen, wir können die KUKA so weiter managen, wie wir sie bisher gemanagt haben. Und die Abgrenzungsvereinbarung, sogenannte Ringfencing-Vereinbarung im Englischen, regelt genau, dass die KUKA bei dieser Bearbeitung der Daten nicht gestört wird. Und hier sind wir auch sehr weitgehend. Die USA-Themen oder generell die regulatorischen Themen ist einmal das Kartellthema. Und das andere Thema, was Sie angesprochen haben, das Thema CFIUS und ITER, die beiden Namen. Und hier sehen wir, dass diese Themen beherrschbar sind und wir jetzt da genau da einsteigen. Aber die Themen sind aus unserer Sicht beherrschbar.
Thomas Magenheim, Stuttgarter Zeitung. KUKA ist ja auch in Deutschland zu einem Politikum geworden. Die Vereinbarung, die Sie jetzt mit Midea getroffen haben, ist die in irgendeiner Form auch mit der Politik abgestimmt? Standen Sie mit der Politik in Verbindung oder tun Sie das noch und sehen Sie da die Bedenken ausgeräumt? Und die zweite Frage, hat Midea bislang irgendwelche konkreten Investitionszusagen gemacht? Also was Sie gesagt haben, war ja das allgemein, dass Sie Ihre Strategie unterstützen würden. Aber gibt es denn da konkrete Investitionszusagen schon?
Ich fange mit der Politik an. Ich glaube, was wir auf der Hauptversammlung, habe ich damals die Ankündigung des Angebotes vorgestellt und auch, dass wir das Ganze ergebnisoffen prüfen. Was wir erreicht haben, glaube ich, eine sehr offene Diskussion zu dem Thema KUKA und quasi zu den Aktionärsverhältnissen von KUKA. Natürlich habe ich in den letzten 6 Wochen mit vielen Stakeholdern gesprochen und natürlich auch mit der Politik. Und ich glaube, alle Stakeholder sind involviert und wir waren auch mit den entsprechenden Kontakt. Und ich glaube, was wir in der Investorenvereinbarung sehen, dass viele von den Bedenken eingeflossen sind in die Laufzeit. 7,5 Jahre, üblich sind 3 bis 5. Und ich glaube, uns war es wichtig, wir haben ein Angebot vorliegen, Peter Mohn und ich, ein Angebot. Und für dieses Angebot haben wir das aus unserer Sicht Optimale für KUKA, für die Mitarbeiter für KUKA, für die Aktionäre von KUKA, für die Entwicklung rausgeholt. Und das gemündet eigentlich in dieser bekannten Investorenvereinbarung und in 7,5 Jahren. Aber wie gesagt, die Stakeholder waren alle involviert und haben sich auch teilweise zu Worte gemeldet. Konkrete Zusagen würde eigentlich nicht dem entsprechen, dass der Vorstand unabhängig wird. Von daher haben Sie, der Vorstand ist unabhängig und wir können die KUKA weiterentwickeln. Midea steht zu unserer Strategie und wenn nötig, wird sie das unterstützen bei notwendigen Kapitalerhöhungen und sonst was. Aber konkrete Zusagen jetzt zu einzelnen Themen gibt es nicht, weil wir genau die Unabhängigkeit, es würde gegen die Unabhängigkeit sprechen.
Höppner vom Handelsblatt, ich hätte auch 3 Fragen. Zum einen, warum passen Sie eigentlich die Mittelfristprognose nicht an, wenn es einen positiven Midea-Effekt geben soll? Die 2. Frage, es gab ja ungewöhnlich offene Kritik von den Großaktionären. Ist das inzwischen bereinigt? Hat Sie das auch persönlich berührt, dass Sie da so dargestellt wurden, zum Teil als der Investmentbanker, der da schnell mal KUKA verschachert? Und die 3. Frage, wie viele Aktien halten Sie denn? Danke.
Herr Höppner, dann gehe ich auf die 1. Frage ein. Also Sie meinen, denke ich, unsere Guidance für 2020, dass wir zwischen 4 und 4,5 Milliarden Umsatz machen wollen und die Marge über 7,5% liegen soll. Wir glauben, dass wir diese Ziele schneller erreichen, wenn wir mit Midea zusammenarbeiten auf den Bereichen, die Till Reuter erwähnt hat. Aber was genau für Zahlen dahinter erreichbar sind, das wollen wir jetzt in Gesprächen mit Midea verifizieren. Wir glauben schon, dass wir da pauschal gesagt 10% höher liegen können, aber wir wollen in Ruhe die Themen mit Midea evaluieren und dann gibt es sicher auch News zu der Guidance.
Zu Ihrem Thema. Großaktionäre, natürlich müssen Sie die Großaktionäre da direkt fragen. Kann nicht zu der Aussage der Großaktionäre machen. Ich glaube, was wir erreicht haben, ist, dass wir im Aufsichtsrat sehr konstruktiv und intensiv gesprochen haben und letztlich geht es ums Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis erreicht, wo wir langfristige Commitments für die KUKA haben, wo wir einen Aktienpreis haben, wo die Aktionäre eine gute Prämie bekommen, wie Sie von Peter Mohn gehört haben. Und letztlich müssen jetzt die Aktionäre entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Die Fakten, die Transparenz ist gegeben. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir in F&E weiter investieren können. Wir haben eine lange Laufzeit. Wir haben Standortgarantien. Wir haben einen hohen Preis. Und jetzt liegt es genau an den Aktionären, ob die Aktionäre das Angebot annehmen oder letztlich an die langfristige Strategie von KUKA glauben. Und ich glaube, mein Interesse gilt ganz allein KUKA. Und das war von Anfang an so, das ist seit 7 Jahren so. Und deswegen finde ich auch intensive Diskussionen wichtig, dass wir im Interesse der KUKA das Beste rausholen. Meine Aktien, 50% werde ich anbieten. Ich habe 20.078 Aktien. Die Zahlen müsste ich nicht disclosen, ich sage es Ihnen aber gerne. Von davon werde ich die Hälfte entsprechend andienen.
Joachim Herr von der Börsenzeitung. Ich habe auch 3 Fragepunkte. Zum einen nochmal zum Thema Großaktionär. Herr Reuter, Ihnen wurde vorgeworfen, Sie hätten zu früh positiv auf Midea reagiert, anderen Angeboten keine Chance gegeben. Was sagen Sie dazu? Das zweite Thema, 49% waren im Gespräch, auf die sich Midea angeblich beschränkt. Ist das in irgendeiner Form festgelegt? Wird es dazu kommen? Und doch nochmal zur Investorenvereinbarung. Sie betonen, dass 7,5 Jahre außergewöhnlich lange ist. Es ist aber eine krumme Zahl. Langfristig sind normalerweise 10 Jahre. Also warum nicht 10 Jahre? Und was passiert nach dem 31. Dezember 2023?
Ich werde mal beginnen. Ich kann nur natürlich Stellung nehmen zu den Themen, die ich gesagt habe. Der erste Punkt war, wurde mir vorgeworfen, dass ich mich zu früh zu positiv geäußert habe. Ich habe die Gelegenheit genutzt, auf der Hauptversammlung am 27. Mai das Angebot und die Ankündigung darzustellen und auch ganz klar betont, dass wir das Ergebnis offen prüfen. Es war mir wichtig, dass wir sehr früh in eine Kommunikation, in einen Dialog eintreten und dass sowohl Aktionäre als auch Mitarbeiter das Thema diskutieren können, weil es ja schon ja ein wichtiges Thema ist. Das wurde aus unserer Sicht, wurde das ganz klar auch gesagt, dass das Ergebnis offen ist. Und von daher habe ich auch meiner Pflicht hier nachgekommen. Und der Vorstand muss neutral sein. Wir haben das weitergemacht. Wir haben sogar mit vielen möglichen Optionen gesprochen, mit vielen Stakeholdern. Also von daher sehe ich hier nicht, dass wir es zu früh kommuniziert haben, sondern wir waren immer ergebnisoffen und haben ganz klar hier auch unsere Pflicht getan, um verschiedene Möglichkeiten, Optionen zu prüfen. Fakt heute ist, es liegt ein Angebot vor. Es gibt kein weiteres Angebot. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier der Vorstand in seiner Neutralität heute nur über ein Angebot entscheiden kann. Die 49% sind eine Zahl, die vor zwei Wochen in der Presse erschienen sind. Letztlich ging es ja bei der Midea, bei der Ankündigung und auch bei der Kommunikation darum, dass sie ja eine diversifizierte Aktionärsbasis quasi auch begrüßen würden. Das heißt, auch wenn die bestehenden Großaktionäre bleiben, wäre man mit, ich glaube, angekündigt 45-50% wäre man auch schon zufrieden. Das Limit ist bei 30% Kondition. Natürlich kann man technisch das gar nicht erreichen, dass man es hier begrenzt auf 49%. Wenn Sie ein Angebot an alle Aktionäre machen, müssen Sie die Aktien annehmen, die Ihnen angedient werden. Aber ich glaube, was wir gesehen haben, da gab es auch ein Gespräch, dass generell Midea bereit wäre, darüber hinausgehende Aktien anderen anzudienen zu den gleichen Konditionen. Und diese Bereitschaft gab es. Von daher gab es hier verschiedene Optionen, die mit Stakeholdern diskutiert werden. Aber technisch können Sie ein Angebot nicht beschränken auf 49%. Deswegen muss Midea alle Aktien annehmen, die angeboten werden. Ja. Die Investorenvereinbarung, ich meine, es ist einfach zu sagen, mehr ist besser. Ich glaube, was man nach 7,5 Jahren ist, not heard of. Also ich kenne keine Vereinbarung, die 7,5 Jahre läuft. Und wir sollten uns auch fragen, ob es hier in quasi bei anderen Übernahmen 7,5 Jahre gibt. Ich würde die Frage natürlich auch bei anderen Übernahmen genauso stellen wollen. Ich glaube, 7,5 Jahre ist die Möglichkeit, dass KUKA weiterhin beweisen kann, dass unsere Strategie die richtige ist. Und die 7,5 Jahre ist auch eine gute Zeit, um zu beweisen, dass wir erfolgreich sind. Und wenn KUKA erfolgreich ist das genau der Garant für die Zukunft. Und ich glaube, hier haben wir einen Zeitraum, um das gut beweisen zu können. Und ich glaube, für Mitarbeiter, für unsere Kollegen in Augsburg und in der Welt ist das ein ganz klares Commitment, dass man an sie vertraut, dass man die Mitarbeiter vertraut. Und von daher halte ich die Investorenvereinbarung von 7,5 Jahren für ein außerordentlich gutes Ergebnis.
Herr Köhn hatte noch eine Frage.
Rüdiger Köhn, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wir knüpfen an diesen Mechanismus an, den Sie eben erwähnt haben. Wie hat Midea mal erläutert, wie sie gedenken, einen gewissen Streubesitz zu garantieren, dass eine vernünftige Listung an der Börse möglich ist? Sie hatten eben etwas diffus gesagt, dass Midea das zu gleichen Konditionen weiterleitet. Kann ich nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Wie soll das funktionieren? Angenommen, Midea hat 80% angedient bekommen. Es kann ja wahrscheinlich sogar noch höher sein bei dem Angebot. Dass das weitergereicht wird und dann ist die Frage, zu welchen Konditionen, denn 115 Euro, da ist die Luft raus. Welcher Investor soll dafür nur 115 Euro kaufen, wenn, sage ich mal, frühestens in 5 oder in 7 Jahren dieser Unternehmenswert erreicht ist? Weitere Frage, war der Beschluss im Aufsichtsrat einstimmig? Und dann nochmal eine Nachhakfrage zu den Sanktionsmechanismen. Sie haben das mit dem deutschen Recht begründet. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel am 31.03.2017 gehen Sie davon aus, dass das Closing stattgefunden hat und wenn dann am 1. August 2017 Midea sagt, wir beschließen einen Beherrschungsvertrag?
Herr Köhn, dann gehe ich auf Ihre erste Frage ein, den Streubesitz. Midea hat zugesagt, kein Delisting anzustreben, also keine Aktien weiter zu erwerben nach dem Stand des Übernahmeangebotes. Natürlich kann Midea nicht garantieren, dass wir weit im MDAX bleiben. Dafür bleibt das hängt eben davon ab, wie hoch die Quote nachher ist, aber entsprechend nicht das Delisting zu betreiben.
Entschuldigung, Herr Mohn, das ist nicht die Antwort. Midea ist an einem Streubesitz interessiert und ein Delisting muss man nicht machen, wenn zwei Aktien an der Börse noch gehandelt werden. Es soll ein Streubesitz erreicht werden, der kann 20 sein, der kann 10% sein, kann 25% sein, auch höher. Wie will Midea einen vernünftigen Handel garantieren? Dazu muss es einen Mechanismus geben, in dem nämlich Aktien, die zu viel angedient worden sind, wie Sie ja eben auch schon angedeutet haben, weitergeleitet werden. Soll das an Investoren gibt? Es hat mal Modelle ja auch bei Schaeffler gegeben, die mussten ja auch aus anderen Gründen allerdings Aktien platzieren von Continental. Wie soll das funktionieren? Es reicht nicht, wenn Sie jetzt zum fünften Mal wiederholen, dass Midea ein Delisting ausschließt.
Darauf war eigentlich der erste Teil meiner Antwort gemünzt, dass Midea nicht weiter aufstocken wird. Also kommt es zunächst darauf an, wie viel Anteile Midea erhält bis zum 3. August und da eben nicht weiter aufstockt und dann haben wir eben entsprechend Streubesitz. Es gibt aber keinen Mechanismus, dass Midea dann nach bestimmten Regeln diese Aktien weitergibt. Natürlich können wir Midea nicht verpflichten zu einem tieferen Preis, weil der Kurs entwickelt sich ja dann entsprechend. Vielleicht ist der tiefer als die 115. Wenn man auf die Prämie schaut, dann ist das natürlich nicht so einfach, die Aktie zu einem tieferen Kurs weiterzureichen. Und dann muss man Aktionäre finden, die den gleichen Kurs von 115 zahlen und dann ist sowas weiterreichbar. Aber dafür gibt es in unserer Vereinbarung keinen Mechanismus.
Das heißt aber, dass ein Delisting nicht ausgeschlossen ist und die weiteren Maßnahmen. Das ist doch, muss ein wesentlicher Bestandteil der Investorenvereinbarung sein, wie man einen regulären Börsenhandel garantieren kann, denn das steht hinter dieser Zusage. Und das haben Sie in der Investorenvereinbarung also nicht abgesichert und abgesprochen.
Wir haben nicht abgesprochen, wie die Liquidität sichergestellt wird von der Aktie. Das hängt eben davon ab, wie viele Restaktionäre bleiben, die nicht Midea-Aktionäre sind und wie die dann kaufen und verkaufen wollen. Aber dazu gibt es keinen Mechanismus. Nur die Zusage, kein Delisting anzustreben.
Das zweite Thema war letztlich die Modellfrage. Wenn das Thema 49%, Herr Köhn, war nochmal die Frage, wie kann man das gewährleisten? Das kann man nur gewährleisten, wenn ein anderer Aktionär natürlich zu gleichen Konditionen einsteigt. Hier gibt es nach wie vor Gespräche im Hintergrund, die aber unabhängig von dem eigentlichen Angebot sind, um gegebenenfalls sicherzustellen, dass ein zweiter Aktionär drin ist. Die Entscheidung im Aufsichtsrat war 10 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen. Steht auch, glaube ich, in der Stellungnahme drin. Also klares Ja. Und die vierte Frage, wenn wir am 31. März Closing haben und dann Beherrschungsvertrag, zu den Details kann ich Ihnen nicht sagen, wir können es also 10-2, einfach weil Sie gerade hier letztlich vielleicht die Folgefrage anschließen, wie das war.
Das heißt, Nachfrage, die 2 Enthaltungen sind Lienhardt und Du gewesen.
Dazu haben wir aus dem Aufsichtsrat Vertraulichkeit 10 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen. Closing und Midea strebt keinen Beherrschungsvertrag an. Von daher, worum geht es? Es geht ja darum, dass wir die KUKA so weiterentwickeln können wie bisher. Wir haben ein gutes Verständnis. Die KUKA brauchen Unabhängigkeit, die KUKA brauchen unabhängigen Vorstand. Das war bisher der Garant für den Erfolg von KUKA. Das sieht Midea genauso. Und deswegen streben sie auch keinen Beherrschungsvertrag an. Wenn sich irgendwas ändern würde, was sie quasi in ein Szenario antizipieren würden, dann müssten wir darüber sprechen. Wir sehen heute ganz klare Aussage, Midea strebt keinen Beherrschungsvertrag an.
Stefan Stahl, Augsburger Allgemeine. Herr Reuter, Wirtschaft ist ja auch Emotion. Da geht es um Gefühle bei aller Sachlichkeit. Wie fühlen Sie sich an diesem Tag? Ist das ein Triumph für Sie, dass Sie so viel rausgeholt haben mit den 7,5 Jahren? Sie sagten sehr ungewöhnlich lange. Oder sind Sie vielleicht doch insgeheim sehr enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, dass ein deutscher Investor oder ein europäischer Investor hier volle Kanne reingeht, rechtzeitig reingeht? Hat Voith hier versagt? Und noch eine Frage zu Augsburg. Hier war die Rede davon, Absicherung bis Ende 2023. Was heißt das konkret? Sind die 3.500 Arbeitsplätze in Augsburg Teil des Vertrages? Sind die abgesichert? Das wäre ja sehr ungewöhnlich, dass man sagt, man sichert 3.500 Arbeitsplätze ab. Ja, vielen Dank.
Herr Stahl, wir kennen uns gut, deswegen werde ich auch gucken, wie ich die Frage für Sie alle beantworten kann. Wir haben ein Angebot vorliegen. Und lass mich mal erst den zweiten Teil besprechen. Ich glaube, das bestehende Angebot, das für die Aktionäre mit 115 Euro eine gute Prämie ist, die fair ist. Vor diesem Hintergrund haben wir für die Kollegen, für unsere Kollegen, das Beste rausgeholt. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, da bin ich froh und stolz, dass wir es erreicht haben, dass wir diese 7,5 Jahre erreicht haben für den Standort und für die Kollegen. Was auch ist, wir haben das gemeinsame Aufsichtsrat und Vorstand, wir haben gemeinsam gekämpft für KUKA und auch darauf bin ich stolz eigentlich, dass wir hier für KUKA das rausgeholt haben. Zum Thema, wie, ich glaube, es geht auch in die Richtung der Frage von Herrn Köhn, wie letztlich, was kommt raus? Ja? Wer nimmt an, wer nimmt nicht an? Das liegt bei den Aktionären, das liegt nicht bei mir, bei Peter Mohn. Wir haben für die Gesellschaft das Maximale rausgeholt. Und ich glaube an die KUKA, deswegen, wenn Sie mein Tender oder mein Andienverhalten, wenn wir vielleicht das richtige Wort da nehmen, sehen, ich tausche 50%. Warum? Weil auf der einen Seite das Angebot ein toller Preis ist mit 115 und auch die Chance in China zeigt. Auf der anderen Seite ich aber auch an die KUKA, an die Zukunft glaube. Und die 115, dazu brauche ich auch ein bisschen Zeit, um die zu heben. Und deswegen sage ich mal, auf der einen Seite bin ich froh für das, was wir erreicht haben. Auf der anderen Seite glaube ich an die Zukunft von KUKA, aber das sind nicht mal Quartale, sondern hier reden wir von Consumer Robotik und die Themen, die Sie lange kennen, die einige Zeit dauern. Und deswegen ist auch genau an meinem Verhalten, sehen Sie, wie ich dazu stehe. Ja, wir haben viel erreicht. Die KUKA ist eine tolle Firma und die hat ein Riesenpotenzial. Und letztlich liegt es bei den Aktionären, wie die entsprechend angehen. Augsburg Ende 2023. Natürlich wird jetzt nicht jeder Vertrag festgeschrieben, aber wir stehen zum Standort. Der Vorstand steht zum Standort. Midea steht hinter dem Vorstand zum Standort. Wir haben das Maximale rausgeholt. Wir müssen aber auch letztlich aus unserer Pflicht, wir müssen erfolgreich sein. Wir brauchen die besten Leute in Augsburg, wir brauchen die besten in Detroit, wir brauchen die besten in Texas, wir brauchen die besten in China. Und das ist unsere Aufgabe, das hinzukriegen. Und dafür haben wir bis Ende 2023 Zeit zu beweisen, dass unsere KUKA weiter erfolgreich ist. Eine erfolgreiche KUKA wird keine Probleme haben mit Arbeitsplätzen. Und das ist unsere Aufgabe, erfolgreich zu sein.
Ja, vielen Dank. Gestatten Sie eine Nachfrage von mir dazu.
Wenn wir weiter wachsen, wovon wir sicher ausgehen und auch die Guidance 2020 früher erfüllen, Service-Robotik aufbauen, dann werden wir in 2023 mehr Mitarbeiter in Augsburg haben als heute. Da glauben wir fest dran, dass wir durch dieses Wachstum eben auch weiter Kapazität in Augsburg aufbauen.
Vielen Dank. Eine Nachfrage noch. Im Hintergrund kann man aus deutschen Industriekreisen, deutschen Gewerkschaftskreisen bittere Enttäuschung hören über Voith. Es ist hier die Rede, dass man hier kein Unternehmertum gesehen habe im Sinne von etwas unternehmen, sondern Portfolio-Manager im deutschen Mittelstand gesehen habe. Das sind schon gravierende Vorwürfe, die hier aufkommen. Das ist ja auch ein wirtschaftspolitisch höchst relevantes Thema. Wie sehen Sie das? Ist KUKA hier auch ein Beispiel für das Versagen des deutschen Mittelstands? Dankeschön.
Herr Stahl, ich möchte hier für KUKA sprechen und ich bin stolz, dass ich bei KUKA bin seit 7 Jahren. Wir haben für KUKA das Beste rausgeholt. Wir haben mit allen Stakeholdern gesprochen und die Entscheidung liegt bei den Aktionären. Und Aktionäre, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich glaube an die KUKA, deswegen 50% tendern, 50% in der KUKA investiert lassen. Und die Industriepolitik wurde, glaube ich, sehr, sehr offen diskutiert. Es sind auch Themen aus dieser Diskussion, ist mir auch wichtig, aus dem Thema Marktwirtschaft, wie viel Marktwirtschaft sind eingeflossen, auch in die Investorenvereinbarung aufgrund der Laufzeit. Sie sehen ja die lange Laufzeit. Hier haben wir versucht, Bedenken auch rauszunehmen, dass wir hier sagen können, worum geht es. Wir wollen mit unserer Mannschaft, die in Augsburg ist, das Beste erreichen. Und dafür haben wir die Voraussetzung geschaffen. Und die Industriepolitik ist etwas, das müssen wir an anderer Stelle diskutieren. Wir arbeiten einem Framework, das gegeben ist. Und in diesem Framework haben wir das Beste ausgeholt.
Preisinger von der Nachrichtenagentur Reuters. Ich habe noch ganz viele Fragen auf dem Zettel. Nochmal zu den 49%. Herr Reuters, Sie haben gesagt, Sie führen Gespräche, wie man mit den Anteilen drüber umgeht, wem man die weiterreichen könnte. Mit wem werden denn diese Gespräche geführt? Wer könnte diese Aktien dann übernehmen? Und dann würde mich interessieren, Herr Mohnen, halten Sie auch noch Aktien? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Und das Vorstandsteam, muss man sich das so vorstellen, dass es so bleibt? Oder werden Sie in absehbarer Zeit Verstärkung bekommen? Und welches Ressort wäre vorstellbar? Und sind denn Ihre Verträge von Ihnen beiden, laufen die einfach weiter? Oder gibt es da auch neue Regelungen, dass Sie neue Verträge mit dann wieder einer Laufzeit bis X abschließen? Dann würde mich noch zu den Märkten interessieren. Bei China, wenn Sie das Milliardenziel früher erreichen wollen, können Sie sagen, wann Sie es erreichen möchten? Und ist es nicht im chinesischen Markt eigentlich so, dass da ja wahnsinnig viele lokale Hersteller auch auf dem Markt sind, die sehr viele billige Produkte in den Markt drücken? Laufen Sie da nicht auch Gefahr, dass Sie ganz viel Konkurrenz in den nächsten Jahren sehen werden, was dann auf die Preise drückt und letztlich auf Ihre Marge? Und letzte Frage zum Thema Service-Robotik. Wann werden wir denn da erste Ergebnisse sehen und können Sie das schon ein bisschen näher beschreiben, in welche Richtung Sie gehen möchten?
Danke, Frau Preisinger. Ich glaube, die 49%, das war ein Thema, was aus den Stakeholder-Gesprächen auch gerade mit der Politik als sehr sensibles Thema aufgegriffen wurde. Midea hat in ihrer Ankündigung und auch in dem Angebot gesagt, dass sie mit einem Anteil von 45% oder 50% zufrieden wären. Und von daher haben wir es als Thema gesehen, uns letztlich in Gesprächen auszuloten, ob es Investoren gibt, die einsteigen würden beispielsweise mit 20% oder 25%. Die Gespräche sind hochvertraulich. Ich glaube, Sie haben auch Herr Köhn und hier in den Gesprächen Fragen kam schon raus, dass natürlich die 115 eine ordentliche Prämie ist und dass wir, die Frage ist dann, wer ist dazu bereit, langfristig zu investieren? Ich betone langfristig. Und deswegen bitte ich Sie hier quasi die Gespräche laufen. Das sind vertrauliche Gespräche und die würden letztlich, wäre es eine Möglichkeit hier, eine breitere Aktionärsbasis zu haben. Ich kann nur sagen, ich führe Gespräche für die KUKA, also mit Firmen, mit Offices, die potenziell Aktien abnehmen würden. Die Gespräche führt der Vorstand. Sie führen die Gespräche? Der Vorstand, ja, Sie.
Also, jetzt mal. Das können Investoren, Family Offices sein und so. Also
genau.
Also Sie reden nicht mit Volt, mit Herrn Lina und Herrn Loh.
Also wir sprechen mit potenziellen Investoren. Wir haben zwei Investoren, die heute bei uns investiert sind. Und natürlich würden wir es auch begrüßen, wenn die Investoren der KUKA erhalten bleiben. Um das auch klar zu machen, also wir reden natürlich im Aufsichtsrat auch mit den beiden anderen. Aber hier geht es darum, ob es neben den beiden anderen noch weitere geben würde. Deine Aktien, Peter?
Ja, ich halte 2218 Aktien und finde als Aktionär das Angebot attraktiv und werde die Aktien tendern. Das heißt nicht, dass man später wieder KUKA Aktien dazukauft, weil ich natürlich an die Zukunft und das Wachstumspotenzial von KUKA glaube. Die Verträge laufen von uns beiden bis 2020 und werden so unverändert weiterlaufen. Wir haben eine Change-of-Control-Klausel und schon gesagt in der Hauptversammlung am 27. Mai, dass wir weiter an das Potenzial von KUKA glauben und die KUKA weiterentwickeln wollen.
Vielleicht ergänzen noch, Vorstandsteam, kann man das Vorstandsteam weiter ausbauen? Ich glaube, Wir haben heute eine Größe mit 13.000 bis 14.000 Mitarbeitern. Wir fühlen uns in der Struktur heute wohl. Natürlich muss man sehen, wo man das ergänzen kann. Die Themen würden wir genauso offen diskutieren wie bisher auch. Derzeit ist der Vorstand, sind zwei, die Sie hier vorne sehen. Und alles andere wäre Spekulation. Märkte, natürlich die Frage, können wir in China schneller die 1 Milliarde erreichen? Wollen wir es früher erreichen? Natürlich wollen wir das, wäre aber jetzt, glaube ich, wäre verfrüht, jetzt hierzu irgendwas zu sagen. Natürlich, die Ambition muss schon sein, dass wir unseren gesteckten Plan mit Hilfe von Midea früher erreichen können. Es gibt in China ungefähr 200 lokale Roboterhersteller, deren Stückzahlen zwei- und dreistellig sind. Wir wissen, dass wir dieses Jahr irgendwas zwischen 22.000 und 25.000 Roboter verkaufen werden. Also von daher lokale Konkurrenz, die teilweise auch von der Qualität und von den Themen nicht vergleichbar sind. Natürlich sind wir Kostendruck ausgesetzt, aber die Marke KUKA, die auch genau in der Investorenvereinbarung erwähnt ist, das ist Teil unserer DNA. Und was wir erreichen wollen, ist, dass wir auch mit Midea deutsch-chinesisch, dass wir hier diese deutsche DNA nach China tragen können. Und die Stärke ist genau die Verbindung, wenn wir es erreichen, dass wir als Deutschunternehmung hier eine starke Wurzel auch in China haben, um dort von den Lokalen als deutsch-chinesisch gesehen zu werden, um hier letztlich hohe Marktanteile gewinnen zu können. Der Bereich Service-Robotik. Ich sehe den Bereich Service-Robotik. Jetzt haben wir gedacht, dass wir, sobald Closing ist, darüber anfangen, mit Midea zu sprechen und erstmal Closing erreichen. Der Service-Robotik ist ein Markt natürlich, der für uns komplementär ist. Wir haben heute in der Bereich Industrie bereits Applikation. Der Service-Robotik-Markt wäre ja ein zusätzlicher Markt, wo wir die Chancen oder die Stärken von einem Weiße-Ware-Lieferant und Weiße-Ware-Distribution, also letztlich die Verbindung in den Haushalten, die Verbindung in Krankenhäusern, die Midea heute hat, verbinden können mit unserer Industrieexpertise. Und ich sehe es als einer der Zukunftsfelder, neben der Industrierobotik die Service-Robotik auszubauen. Und auch deshalb behalte ich Teil meiner Anteile in der KUKA.
Ich würde mal ganz gern noch an die Kollegen in der Telefonleitung die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich würde die Fragen wiederholen, weil die sind für Sie, glaube ich, nicht hörbar im Saal. Ist jemand in der Leitung, der eine Frage stellen möchte? Bitte auch hier Namen und Medium nennen, bitte.
Ja, dann zum Freefloat oder zu weiteren Aktionären. Natürlich ist uns das wichtig, deswegen führen wir die Gespräche auch weiter, dort einen Zweitinvestor oder weitere zu halten. Das unterstützt übrigens auch Midea. Die haben ja auch verkündet, dass sie daran interessiert sind, den Freefloat nicht zu minimieren, sondern auch andere Aktionäre willkommen heißen. Also sind wir dort in Gesprächen und werden versuchen, entsprechend den Freefloat hochzuhalten und alternativ andere langfristig die Strategie der KUKA unterstützende Aktionäre zu finden. Das ist unsere Aufgabe, die uns jetzt in den nächsten Wochen sicher bleibt und die wir ernsthaft wahrnehmen werden.
Zur Frage 2, Sie haben Thema AWG, Sie haben CFIUS erwähnt. Wir halten all die regulatorischen Themen für beherrschbar, können aber zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht mehr sagen, halten die aber für beherrschbar. Counterbid, glaube hier ganz klare Aussage, uns liegt heute ein Angebot vor. Der Vorstand muss neutral sein. Das heißt, wenn ein zweites Angebot vorliegen würde oder kommt, dann müssen wir es genauso prüfen. Wir haben darüber hinaus mit vielen Stakeholdern gesprochen, um Situationen auszuloten. Aber trotz all dieser Gespräche haben wir heute ein Angebot vorliegen. Und das kann ich nur wiederholen, dieses Angebot prüfen wir. Dieses Angebot steht hier zur Besprechung an. Weiteres haben wir derzeit nicht vorliegen.
Wenn ich die Frage nochmal wiederholen darf, ob die Neutralität dazu verpflichtet, nicht nach weiteren Angeboten zu fragen.
Das Thema ist, ich wiederhole und möchte es auch gerne erklären. Es liegt heute ein Angebot vor. Punkt. Wenn Gespräche mit Stakeholdern geführt wurden über Optionen, ist das Teil unserer Aufgabe, so wie wir es verstanden haben, der Vorstand muss aber nur neutral sein. Das heißt, der Vorstand muss zu möglichen anderen Angeboten genauso offen sein und diese genauso sorgfältig prüfen. 115 Euro, 7,5 Jahre, das liegt auf dem Tisch heute und das besprechen wir hier. Und weiteres liegt uns nicht vor. Natürlich war es Aufgabe, mit den Stakeholdern zu sprechen, Optionen auszutesten, aber das Ergebnis sehen wir, ein Angebot. Und das haben wir jetzt hier mehrfach besprochen.
Und deswegen haben wir auch in unserer Stellungnahme den Öffner drin, dass wenn noch ein anderes, besseres Angebot kommt, wir uns das natürlich ansehen und dann auch uns umentscheiden können und dieses noch bessere Angebot unterstützen könnten. Aber wie gesagt, sind wir jetzt im Konjunktiv, weil es liegt bisher nur ein Angebot vor, was wir unterstützen, weil wir glauben, dass es zur KUKA passt.
Gibt es weitere Fragen aus der deutschsprachigen Leitung? Hallo? Gibt's noch eine Frage in der Leitung?
Falls die CFIU da jetzt Vorbehalte äußert hinsichtlich der
Ich wiederhole die Frage ganz kurz. Es geht darum, wie das Vorgehen ist, wenn es bezüglich CFIUS Vorbehalte gäbe.
Ja, dann bezieht sich das, wenn es diese Vorbehalte geben würde, würde sich das auf den Aerospace-Bereich beziehen und dort einen kleinen Teil, der ungefähr 1% unseres Umsatzes bei der KUKA ausmacht. Und dann muss man mit der Behörde sprechen, wie man für dieses 1% des Umsatzes mögliche Lösungsoptionen entsprechend umsetzen kann. Aber wir sehen für dieses eine Prozent entsprechend, dass das ein kleiner Teil ist. Und dann muss man, wenn man mit der Behörde spricht, nach Lösungsoptionen suchen. Aber wir sehen da keinen Stopper für den ganzen Deal.
Wir nehmen eine weitere Frage aus dem deutschen Call und würden dann den englischen Teilnehmern auch noch Gelegenheit geben zu fragen. Okay, es kann jetzt dauern, dass die Frage ein bisschen zeitverzögert in den Raum übersetzt wird. Die wird ins Deutsche übersetzt. Und
können Sie mich hören? Ich wollte nur ein paar Fragen stellen. In den nächsten 7,5 Jahren oder näherfristig wird Medea andere Technologiewissen, Robotik zum Beispiel, in China erhalten. Und diesbezüglich wollte ich gern wissen, was wird das mit dem durchschnittlichen Verkaufspreis in China zu tun haben, für die Roboter zum Beispiel?
Ich habe die Frage für alle so verstanden, dass es darum geht, wie die Verkaufspreise in China sind. Ist das korrekt? Ja. Also wir haben natürlich aufgrund der normalen Entwicklung immer einen Kostendruck auf den Produkten und planen natürlich, unsere Produkte immer effizienter und besser zu machen. Aufgrund von hier Zusammenarbeit mit der sehen wir keine Veränderung bei unserer eigenen Entwicklung. Wir sehen eher, dass wir die Entwicklung treiben müssen, dass wir hier die Entwicklung sowohl auf der Kosten- als auch Technologieseite führen wollen. Wir haben das gemacht in der Vergangenheit so, dass von uns Technologie aber auch zu den richtigen Preisen kommt. Und daran wird sich nichts ändern. Wir müssen hier im Lead sein und das ist die Aufgabe an das Management und an die Entwicklung, dass wir die richtigen Produkte von morgen auf den Markt bringen. Natürlich müssen die Produkte besser sein als Low-Cost aus Produkte aus anderen Ländern und das unter Anspruch. Und deswegen sehe ich hier, dass wir auch damit angehalten sind, das hier bestmöglich für KUKA hinzukriegen.
Gibt es weitere Fragen aus dem englischen Call? Dann bedanke ich mich für alle Fragen. Dann wäre die Pressekonferenz jetzt vorbei. Und vielen Dank und einen schönen Tag wünschen wir Ihnen allen noch.
Vielen Dank.
Ja, danke schön.